Genau, die Diskussionsveranstaltung, die heute stattfindet, ist gemeinsam. Wir haben Leute von der Uni, wir haben Leute von den BesetzerInnen und ein Podium. Wir haben sie durch den Abend führen, wir beide. Das ist einmal Herr Gohl. Herr Gohl ist vom Weltethos-Institut und da in Forschung und Lehre beschäftigt.
Ja, und das ist Frau Anne Glaser, sie ist hier, studiert hier in Tübingen und ist engagiert in sozialen Bewegungen. Und wir freuen uns, dass wir die Veranstaltung in Co-Moderation machen als Team. Wir haben zusammen das Vertrauen beider Seiten und hoffen, dass sich das überträgt auf die Diskussionsgruppe.
Wir freuen uns total, wir haben uns natürlich kennengelernt. Genau. Genau, es heißt Diskussions- und Infoveranstaltung. Und wir wollen auch mit Ihnen diskutieren, deshalb ist wichtig, dass alle mehr oder weniger Bescheid wissen, mit Worten was anfangen können, die benutzt werden. Deswegen möchte ich zum Folgenden kurz nochmal erläutern, ganz prägnant, was ist das Cyber Rally. Dafür hätte ich dann die nächste Folie.
Ja.
Genau, das, was wir hier haben, ist überwiegend einfach aus dem Internet kopiert. Ich lese es vor, Sie können mitlesen. Das Cyber Rally ist ein Forschungsverbund, entsteht zwischen Tübingen und Stuttgart und besteht so seit Dezember 2016. Beteiligte sind einmal das Max-Planck-Institut bzw. Max-Planck-Institute in Stuttgart und Tübingen, die Universitäten Stuttgart-Tübingen und das Land Baden-Württemberg. Darüber hinaus sind Partner aus der Industrie beteiligt. Das sind vor allem Vertreter in der Automobilindustrie, daneben auch Bosch und Emerson. Es ist ein Forschungsverbund, ganz konkret wird er in Tübingen, weil auf den Flächen von Rosiweide und Horema gebaut wird. Und da, genau, darüber haben Sie wahrscheinlich auch vielleicht davon mitbekommen, im Tagblatt, im Gemeinderat ging es immer um die Flächen. Genau, selbstgesetzte Ziele, die auch nachzulesen sind, sind Forschung und Entwicklung intelligenter Systeme, sind die Sichtbarmachung dieser Forschung und Entwicklung, die hier in Tübingen schon länger passiert, auch international, ist dadurch eine Stärkung der Region, Ausbildung von NachwuchswissenschaftlerInnen und eine verstärkte Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. In den letzten Wochen gab es Kritik und ich möchte auch kurz ein paar Stichpunkte nennen, die einfach in der Kritik immer wieder zu hören sind. Das ist die Ökonomisierung der Wissenschaft, Intransparenz, Kooperation mit der Rüstungsindustrie, Beteiligung von Emerson. Immer wieder wird eingegangen auf Gefahren des Missbrauchs von KI, möglicherweise steigende Mieten, möglicherweise negative Konsequenzen für die Tübinger Stadtentwicklung darüber hinaus. Das sind einfach nur Stichworte, die in den letzten Wochen mal wieder gefallen sind und kurz hier, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Genau, jetzt freuen wir uns, das Podium begrüßen zu dürfen. Wir stellen vor in alphabetischer Reihenfolge. Einer ist da Professor Engler, Rektor der Universität Tübingen.
Dann haben wir Professor Dr. Matthias Hein. Er hat die Stiftungsprofessur für maschinelles Lernen, ist also sozusagen im Zentrum der Initiative.
Auch Frau von Lutschburg ist da, Frau von Lutschburg ist Professorin im Fachbereich Informatik. Zuständig für maschinelles Lernen und Sprecherin des Exzellenzclusters maschinelles Lernen in den Wissenschaften.
Dann freue ich mich, dass Christoph Marischka da ist, der hier bekannt in Tübingen von der Informationsstelle Militarisierung, der diesen Aspekt nachher auf dem Podium vertritt.
Einer der Besetzer, der nicht auf dem Podium ist, aber auch im Redebeitrag halten wird, ist Ali Rinkjörs. Wir freuen uns.
Genau, der Ali steht da drüben. Dann haben wir hier den Lars Behring vom Autorenkollektiv Kapulchu. Das ist ein kritisches Autorenkollektiv, was sich mit Fragen der Digitalisierung auch der künstlichen Intelligenz befasst. Und da sind Sie auch Experte.
Und Dominik Letz ist ein weiterer Besetzer, der da ist und heute sprechen will. Er ist auf dem Podium.
Ja, wir freuen uns, dass wir mit diesen diversen und in der Zusammensetzung auch erstmaligen, in dieser erstmaligen Zusammensetzung heute Abend diskutieren können und dann in der zweiten Hälfte der Veranstaltung auch mit Ihnen. Wir werden jetzt erstmal einmal hören von Herrn Renkiels, der sagt, um was geht es eigentlich aus Sicht der Besetzer, was ist eigentlich die Perspektive auf Cyber Rally, die hier vertreten wird von den Besetzern. Und dann werden wir von Frau Rosa Luxburg hören, um was es aus ihrer Sicht geht. Bei Cyber Rally zwei unterschiedliche Perspektiven, zwei grundsätzlich unterschiedliche Perspektiven. Wir nehmen uns dort etwa 12 bis 15 Minuten Zeit jeweils, um einmal sozusagen für die stadtgesellschaftliche Diskussion diese Perspektive einzubringen und uns einmal sozusagen vollständig anzuhören, um was es eigentlich geht und was so die Erwartungen sind und was auch die Kritik ist. Dann werden wir das vertiefen auf dem Podium, etwa gegen 18.55 Uhr, Erwartungen und Kritik zu Cyber Valley, wo wir dann vertiefen. Sie haben ja auch einzelne Punkte mitgebracht, die Sie gerne selber vertiefen wollen, aber dann auch natürlich kommentieren, was Sie gehört haben. Und wir würden uns auch wünschen, dass Sie ins Gespräch miteinander kommen. Wir haben gestern erfahren, schon auch im Vorgesprächen, dass eigentlich ein Verständigungswille da ist. Ich hoffe, dass wir das hier auch sehen. Ich freue mich, dass es möglich ist, dass wir hier miteinander reden. Und nicht nur übereinander. Dann möchten wir gegen 19.25 Uhr die Öffnung für die Fragen für alle Teilnehmenden machen. Das sind dann Sie. Das heißt, wir werden am Anfang einsteigen in einen Art Nachbarschaftsdialog, wo Sie miteinander nochmal besprechen, was Sie gehört haben, was dann auch identifizieren, was wichtige Aspekte sind, die noch fehlen, was wichtige Fragen sind, die Sie ansprechen wollen. Werden wir dann nachher abfragen in mehreren Clustern sozusagen, dass wir jeweils drei, vier Fragen zusammennehmen und dann unser Podium hier beschäftigen und so in den Gespräch reinkommen. Wir werden heute Abend keinen Konsens erreichen untereinander, aber wir können uns vielleicht auch einigen, was strittig ist und was dabei für eine Diskussion würdig ist oder was wir noch diskutieren müssen. Ziel ist eigentlich, dass Sie alle nachher auch mit einem guten Verständnis rauslaufen, wie die Diskussion läuft, dass Sie sich ein gutes Urteil bilden können von beiden Beteiligten und dass Sie Zeuge sein können, wie hier miteinander geredet wird. Ja, das wäre eigentlich die Erwartung und die Hoffnung für den Abend und wir beide wollen sicherstellen, dass es auch klappt.
Genau, eine Sache habe ich vergessen. Das Thema ist spannend, deswegen ist auch Presse da, es wird gefilmt, nur zur Info.
Vielleicht noch ein Ding, wir wollen gegen 20.15 Uhr deswegen das Ende anpeilen, weil viele von Ihnen natürlich noch gar kein Abendessen hatten. Das heißt, irgendwann wird die Stimmung auch nicht besser, der Magen ist unter. Dann fangen an, die Ersten zu gehen und dann zerfasert die Veranstaltung so ein bisschen. Nachdem wir ohnehin nicht auf Konsens kommen können oder so, denken wir, das ist ein faires Angebot, das wir aber sagen, 20.15 Uhr als Richtlinie, wenn es ganz große Diskussionen gibt, je nachdem, schauen wir.
Genau, wir sind super in der Zeit, deswegen übergebe ich es dann an.
Ich werde etwa 10 bis 15 Minuten eurer Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen müssen und machen eine kleine Lesestunde. Wir sitzen hier in einem Universitätsgebäude, ihr sitzt, ich stehe, und auch wenn die Gebäude heute zwar gerade im unterfinanzierten Tal auch noch dieselben sind, die Universität, das ist meine These, ist es nicht mehr, die Bildung ist es nicht mehr. Heute finden wir in Tübingen, im Rest der BRD, eine Generation von Studierenden vor, die von einem auf Leistungsdruck getrennten System einer Regelstudienzeit folgen, in der die sogenannte Regel ein Optimum darstellt. Du bist schwach, du bist klein, du bist nicht gut genug. Das ist das verdeckte Credo dieser immer weiter zur kommerzgeleiteten Organisation werdenden Institution. Infolge der neoliberalen Wirtschaftspolitik Ronald Reagans und Margaret Thatchers breitet sich das Kalkül des deregulierten Wettbewerbs weltweit aus und führt dazu, dass immer mehr Lebensbereiche wirtschaftlichen Nutzenabwägungen untergeordnet werden und so ihren eigentlichen Sinn verfehlen. Dieser Prozess wird Ökonomisierung genannt. Es ist jenes kränklich-gelbe Effizienzdenken, mit welchem Unternehmensberater in BAMF die Aussortierung menschlichen Lebens vollziehen. Jene McKinsey-Effizienz, die für drastischen Personalabbau an den Kliniken sorgt. Es ist jene Affinität zur Wirtschaft, die eben hier im Neckartal im Cyber Valley Türen und Tor öffnet. Staatlich gewollt werden Hochschulen zu Unternehmen, zu Lern- und Publikationsfabriken umgebaut. Die Uni muss wegen unzureichender staatlicher Fördermittel schauen, wie sie private Partner gewinnt, die ihr finanziell unter die Arme kommen. Dass durch die Abhängigkeit externer Förderung bestimmte wirtschaftliche Interessen auch in der Forschung mehr Beachtung finden, sollte kein Wunder sein und erst recht kein Geheimnis. Wir haben noch Verträge, die das alles regeln, würde ich den Initiatoren schon sagen. Die Ergebnisse der Grundlagenforschung rasch zur Anwendung bringen, Forscher dabei unterstützen, ihre Erkenntnisse in Startups selbst zu kommerzialisieren, lese ich hingegen auf der Website des Cyberwebs. Ehe die Forschung richtig begonnen hat, richtet man schon alle Aufmerksamkeit auf den Verkauf. Ein Wissenschaftler, der soll heute unternehmerisch sein, Startups gründen können, sich mit der Industrie austauschen und wissen, was man in den großen Konzernen braucht. Ganz nebenbei macht man sich damit investitionsfähig. Unis konkurrieren und fördern. Es geht um die Anzahl an Zitationen, Publikationen und Absolventen. Bundesweit fragt man sich, wer wohl dieses Jahr den Wettbewerb um die Zahlen gewonnen hat und vergisst, dass Quantität nicht gleich Qualität ist. Die 2005 in Kraft getretene Exzellenzinitiative befeuert diesen Denkfehler und führt zur zusätzlichen Ungleichheit zwischen deutschen Hochschulen. Nicht zu erwähnen die Ungleichheit zwischen den technischen Wissenschaften, die mit Millionen gefördert werden, und den sozialen Geisteswissenschaften, denen oft, auch an der Uni Tübingen, selbst das Geld für Tutorien fehlt. In der öffentlichen Debatte werden die maroden Zustände an den Universitäten als Argument genutzt, um Einführung von Studiengebühren oder Unternehmenszusammenarbeit zu legitimieren. Man verleugnet, dass der Rückgang flächendeckender und bedarfsgerechter Hochschulförderung ein gewolltes Projekt des neoliberalen Gewährleistungsstaates ist. Die einzig nachhaltige Antwort lautet: solide Grundfinanzierung und radikale Demokratisierung der Universität sowie eine kritische Auseinandersetzung mit Wissenschaft und Gesellschaft, die Eingang in die Forschung erhält und nicht vornehmlich das Reputationsrisiko senken soll. Kritische Auseinandersetzung jedoch heißt, die eigenen Interessen reflektieren. Wissenschaft ist immer politisch. Wissenschaft ist immer politisch. Das wird Fragen. Wem nutzt das Cyberwebinar? Wessen Interessen werden verteidigt? Welche politischen Entwicklungen finden derzeit statt? Wie beeinflusst die Informationstechnologie diese Entwicklungen? Was die bundesdeutsche Lage angeht, divergieren Arm und Reich seit 1992 kontinuierlich auseinander. Die verschwindende Mittelschicht und die solchermaßen größer werdende Unterschicht sieht sich bedroht von Menschen, denen es noch schlechter geht als ihnen, und Millionen wählen die AfD. Eine rechtsradikale Partei. Eine rechtsradikale Partei, die von Mitgliedern des Bundestages schon des Faschismus bezichtigt wurde. Theodor Adorno's Befürchtung, die Faschisten könnten in der Maske des demokratischen Wiederkehren, droht sich zu bewahrheiten. Die türkische Regierung hat uns vorgeführt, was autoritäre Kräfte mit den neuen Informationstechnologien alles anstellen können. Mehr als 200.000 Menschen wurden mithilfe der Auswertung von Daten sozialer Netzwerke in beispielloser Geschwindigkeit inhaftiert. In China hat man mit dem Social Scoring Programm an der Einführung des weitreichendsten politischen Gleichschaltungsprozesses aller Zeiten begonnen. 1,3 Milliarden Menschen unter permanenter sozialer Kontrolle, das ist das Ziel. Die Informationstechnologie macht es möglich. Gut, dass sich gerade in diesem Klima Deutschland der KI annimmt, könnte manch einer meinen. Besser wir als die Amis oder die Chinesen, die haben eine ganz andere Werte. Bundesweit wird derzeit mit Bayern als Vorreiter das neue Polizeiaufgabengesetz in die Wege geleitet, welches die Repressionsschraube gegen politische Aktivisten mit der fadenscheinigen Begründung der Terrorismusgefahr hochdreht. Es wird von Gefährdern gesprochen. Was dieser Begriff eigentlich genau sein soll, ist nicht klar definiert. Digitalisierung macht es möglich, dass Polizei und Geheimdienste in noch nie gekanntem Ausmaß Daten horten und auswerten können. Und als ich diesen Text geschrieben habe, war noch nicht einmal klar, dass Rechtsradikale in der Polizei entdeckt werden würden. Das heißt, dass Rechtsradikalismus in der Polizei ein ernstzunehmendes und bestehendes Problem ist. Und ob das mit diesen Technologien in eine richtige Richtung geht, mal dahingestellt. An den EU-Außengrenzen möchte man KI einsetzen, um Menschen effizienter das Recht auf Asyl zu verweigern. Sie voreilig mittels Spracherkennung nach Dialekt aussortieren und in Lager stecken. Deutschland ist beteiligt an dieser Politik. Das nicht genug. In der BRD gibt es einen Staatstrojaner und von der Leyen möchte den IT-Dienstleister der Bundeswehr mit mehr als einer halben Million, mit mehr als einer halben Milliarde Euro stärken. Man hat verstanden, Informatik ist gut für die Kriegsführung, und wer im nächsten Krieg diese Technologien am weitesten entwickelt hat, der hat die größte Aussicht auf Gewinn. Angesichts all dessen glaube ich nicht an irgendwelche anderen Werte, die in Deutschland gelten würden. Gerne können Lippenbekenntnisse betonen, dass man sich Gedanken über solche Dinge mache. Doch wenn Amazon, einem die Privatsphäre und Arbeiterrechte gezielt aushöhlenden Monopolisten zusammenarbeitet, wird dabei nicht gerade glaubwürdig. Bezug auf die Digitalisierung von Revolution. Technologisch mag man wohl recht haben, doch Revolution kann auch menschlich gedacht werden. Doch solange die gesellschaftlichen Verhältnisse bleiben, wie sie sind, solange wir weiter an der Entdemokratisierung und vollständigen Kommerzialisierung der Gesellschaft arbeiten, solange wird die digitale Revolution nichts weiter sein als ein weiterer Schritt zur Optimierung des Kapitalismus. Das wird sicherlich zum von der Regierung durch die Entwicklung von KI erwarteten Wirtschaftswachstum führen. Doch in aller Ehrlichkeit, das Wirtschaftswachstum ist für den Arsch, wenn wir die Biosphäre vergiftet, unsere materielle Lebensgrundlage zerstört und Millionen von Menschen in den Überflutungsdruck gewahrt haben. Die Philippinen sprachen in Bezug auf die drohende Klimakatastrophe schon von Genozid. Das Wort ist gefallen. Wie zum Teufel können wir es hier im sicheren und reichen Baden-Württemberg rechtfertigen, den Individualverkehr durch die Zusammenarbeit mit Daimler, Porsche, Bosch und ZF ins digitale Zeitalter heben zu wollen? Selbstfahrende Autos mit Elektromotor sind lediglich Transformierung des Problems des Individualverkehrs. Der Individualverkehr selbst muss aber enden. Wir müssen, wenn wir den Klimawandel wirklich aufhalten wollen, weniger Energie verbrauchen. Mit noch mehr leuchtenden Bildschirmen, noch mehr Maschinen, noch mehr Wachstum ist das nicht möglich. Schon im vergangenen Jahrhundert beging die Menschheit den Fehler, zu glauben, soziale Probleme ließen sich technologisch lösen. Lasst uns diesen Fehler nicht noch einmal wiederholen. Deswegen keine schnell kommerzialisierbare KI-Forschung, kein Konzerneinfluss an der Universität, keine Exzellenzinitiative, keine technischen Wissenschaften ohne sozial- und geisteswissenschaftliche Begleitung, keine Kriegsindustrie in Tübingen, sondern Informatik für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Kein Cyberbullying.